Ich bin wieder in Köln.
Du bist wieder in Köln.
Ihr habt wirklich schönes Wetter dieses Mal. Ne? Die letzten Male, wo ich in Köln war, hatte ich immer Regen oder einfach überhaupt keine Sonne. Und diesmal ist es wie bei uns in Rostock an der Ostseeküste eben so, dass wir hier auch Sonnenschein haben. Es ist warm. Ich konnte das erste Mal mit Hemd und T-Shirt raus. Toll. Schön, dich auch wieder zu sehen, Luis.
Ja, es freut mich, dass du wieder hier unten bist. Aber ihr werdet es schon gerade im Intro gemerkt haben. Der Christian ist natürlich nicht hier, um Urlaub am Rhein zu machen, sondern weil wir einen Termin haben, den wir leider schon einmal aufschieben mussten. Warum, erfahren wir gleich. Aber wir begrüßen ihn jetzt erstmal. Es hat zum Glück endlich geklappt. Ihr habt euch das Thema lange Zeit gewünscht, das Thema Feuerwehr.
Und wen wir dafür eingeladen haben, das erfahrt ihr gleich.
Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Splint.
Wir haben uns jetzt den größten Feuerwehrmann, möchte ich jetzt nicht sagen, aber so den, ja, wie soll man es sagen? So den
Ranghöchsten.
Den Ranghöchsten, ja, Feuerwehrmann, ne? Haben wir uns rausgesucht, und zwar den Amtsleiter der Berufsfeuerwehr Köln, beziehungsweise der Feuerwehr Köln, Dr. Christian Miller. Vielen Dank und herzlich willkommen, Herr Miller.
Ja, herzlich willkommen in Köln. Schön, dass Sie da sind.
Ja, eine Frage, die man jetzt vielleicht schon mal direkt vorweg schießen kann, damit man sie so ein bisschen kennenlernt. Können Sie einmal so ganz kurz Ihren Lebenslauf skizzieren und so ganz kurz so aufzeigen, wie ist so der Weg bis zum höchsten Amt einer Feuerwehr? Also das könnte ich mir vorstellen, das passiert jetzt nicht in 2-3 Jahren, und kann man sich wahrscheinlich auch nicht auf eine Laufbahn bewerben, die da genau dahin führt, sondern da steckt wahrscheinlich mehr dahinter.
Da steckt tatsächlich ein bisschen mehr dahinter. Ich bin jetzt 46 Jahre alt, das heißt, mit dem kurzen Lebenslauf ist es leider nicht getan. Ich brauche ein paar Minuten mehr. 46 Jahre, 3 Kinder mittlerweile, verheiratet, glücklich verheiratet. Aber wenn man den Weg zurückgeht, wo hat das Ganze angefangen, da fängt es bei mir schon relativ früh an. Ich bin in eine Feuerwehrfamilie geboren worden. Mein Vater war sehr engagiert in der Freiwilligen Feuerwehr bis zur Landkreisebene. Mein Bruder ist auch bei der Berufsfeuerwehr, und so wird man, glaube ich, mit einem Blaulichtgen geboren. Ich kann mich erinnern an Einsatzsituationen schon als Kind, wo mein Vater natürlich bei einer Familienfeier dann alarmiert wird, musste weg. Später durften wir dann als Kinder auch mal mit und haben gesehen, was da passiert. Und so wächst man quasi mit dem Thema Helfen, mit dem Thema Feuerwehr, mit dem Thema Blaulicht einfach auf. Und rückblickend würde ich sagen, es hat auch alles, was ich bisher gemacht habe, so ein Stück weit geprägt.
Aber Sie kommen jetzt nicht aus Köln original, ne? Das hört man ja schon am Akzent, oder?
Also ich bemühe mich ja wirklich redlich Hochdeutsch zu reden, aber stimmt.
Ja, in Köln redet man ja auch kein Hochdeutsch, ne?
Ja, aber Rheinländisch oder Rheinisch, Kölsch habe ich auch nicht drauf. Nee, tatsächlich aus Bayern, südliches Allgäu, geboren in Füssen, aufgewachsen in Seeg. Das ist so direkt am Rand der Alpen, und das ist auch das, was mir in Köln so ein bisschen abgeht. Und das ist nämlich, sind die Berge. Aber ansonsten, der Weg, der mich natürlich hier nach Köln geführt hat, der hat natürlich auch ganz stark damit zu tun, dass ich auf dem Land aufgewachsen bin, natürlich die Kameradschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr, der Teamgeist, der dort herrscht, natürlich kennengelernt und schätzen gelernt habe. Und nach einer Berufsausbildung als Werkzeugmacher und einer Zeit in der Industrie habe ich mich dann tatsächlich entschieden, die Grundausbildung bei der Berufsfeuerwehr zu machen. Bin also Berufsfeuerwehrmann im mittleren Dienst geworden. Habe dann auch eine Zeit lang im Einsatzdienst auf der Feuerwache gearbeitet, um dann eben auch, wie es viele junge Leute, glaube ich, mit Anfang 20 damals machen, den weiten Blick in die Zukunft zu wagen und zu sagen, ja, wie geht es hier eigentlich jetzt weiter? Mir hat der Job auch damals riesig Spaß gemacht, abwechslungsreich. Aber ich hatte den dringenden Wunsch damals, zur Universität zu gehen und dort Chemie und Biochemie zu studieren, was ich auch gemacht habe, und zwar an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und das war eine Zeit, die hat mich auch sehr, sehr stark geprägt, weil ich eben zum Thema Chemie und eben Biochemie dann die wissenschaftliche Seite entdeckt habe. Und das war auch der Grund, warum ich dann nach dem Master nicht gesagt habe, ich muss unbedingt zur Feuerwehr, sondern ich habe gesagt, ich möchte unbedingt als Wissenschaftler arbeiten. Und das habe ich dann auch mehrere Jahre lang gemacht, fast 4 Jahre lang am Genzentrum der Universität in München, also klassisch biochemische Grundlagenforschung, hat mir riesig Spaß gemacht. Aber auch da gab es dann einen Punkt, als die Promotion in greifbarer Nähe war, die Entscheidung, wie geht's weiter. Und da habe ich auch für mich persönlich so eine Zäsur gemacht. Ich habe zurückgeblickt und habe gesagt, mein bestimmendes Thema ist immer schon Feuerwehr gewesen. Auch, ich kann mir an einen Fall erinnern, da bin ich auf dem Weg nach München gewesen. Da war die Alarmierung eines LKW-Unfalls. Da habe ich dann auf dem Weg zur Arbeit umgedreht und habe quasi dann in meinem Heimatort diesen LKW-Unfall mit meinen Kollegen, mit meinen Kameraden zusammen abgearbeitet und bin danach dann wieder ins Labor gefahren. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, zu sagen, also wenn es möglich ist, dann möchte ich beides machen, Wissenschaft und Feuerwehr. Und das war auch genau das Thema, das bestimmende Thema, warum ich damals mich fürs Referendariat in Köln entschieden habe. Ich muss dazu sagen, ich habe mich auch nur in Köln beworben. Wenn es hier nicht geklappt hätte, wer weiß, wo ich jetzt heute sitzen würde. Habe damals dann das Referendariat hier in Köln gemacht, konnte dann nach dem Referendariat auch hier die ersten beruflichen Schritte im höheren Dienst tun. Und was habe ich hier vorgefunden? Eine Stadt, total lebendig, Veranstaltungsstadt, Karneval, Kölner Lichter. Jetzt haben wir wieder Sommer, unglaublich viel Veranstaltungen, die in der Stadt normalerweise sind. Aber eben auch die andere Seite, eine Millionenstadt, eine pulsierende Millionenstadt, die Herausforderungen hat, einerseits im Rettungsdienst, im Brandschutz, aber eben auch, wenn man guckt, hier Industrie, chemische Industrie. Und da war mein Anknüpfpunkt als Biochemiker und Chemiker, zu sagen, in einem Chemiestandort wie Köln kann ich beides machen, Wissenschaft und Feuerwehr. Und das habe ich hier auch vorgefunden. Und zwischendurch hat es nochmal ein sehr, sehr spannendes Jobangebot gegeben aus der Bundeswehr heraus. Der erste Kontakt war damals ins Verteidigungsministerium, das ja hier Köln-Bonn gleich um die Ecke ist. Und damals hat mir der zuständige Referatsleiter eine Idee präsentiert, wonach die Bundeswehr-Feuerwehr zentralisiert wird und das Hauptquartier oder das Zentrum in Sonthofen im Allgäu stationiert werden soll. Und das war natürlich für mich ein unglaublicher Glücksfall, weil das wieder eine Anknüpfung an die Heimat bedeutet hat. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin dann von Köln wieder ins Allgäu für 6 Jahre, habe dort dann bei der Bundeswehr Feuerwehr mich zunächst um den Einsatzdienst gekümmert und später um die strategische Weiterentwicklung. Und es kam dann 2018 und ein Anruf aus dem Rathaus, um anzufragen, ob ich als ehemaliger Kölner mir vorstellen könnte, wieder nach Köln zu kommen. Im Familienrat dann mit meiner Frau und mit damals den kleinen Kindern zusammengesessen, hin und her überlegt, aber letztendlich dann doch die Entscheidung getroffen, Köln ist für uns eine sehr lohnenswerte Zukunft, als Stadt, als Lebensraum, auch als Abenteuer sozusagen und natürlich auch beruflich. Deswegen haben wir uns dann entschieden, den Hut in den Ring zu werfen. Ich betone, wir haben das entschieden, also meine Frau, meine Familie auch. Hut in den Ring zu werfen. Dann kam natürlich ein sehr aufwendiges Rekrutierungsverfahren bis hin zu der letztendlichen Entscheidung der Stadtspitze, der Oberbürgermeisterin, des Rates, mich als Amtsleiter hier ja mit den Aufgaben zu beauftragen. Und ich muss sagen, mir macht es riesig Spaß.
Wissen Sie, wie man auf Sie kam? Also wie die Stadt Köln gesagt hat, den rufen wir jetzt an und fragen nach?
Ich habe natürlich, als dann die Entscheidung getroffen wurde, auch gefragt, wie man auf mich gekommen ist. Und letztendlich war das die Zeit, als ich von 2010 bis 2013 hier schon bei der Feuerwehr war, hat man sich an mich erinnert und hat gesagt, also es wäre sicherlich eine Option, jemand, der die Feuerwehr Köln kennt, aber auch was anderes gesehen hat, hier mit den Aufgaben zu betrauen. Und letztendlich ist es so, es hat mir sehr, sehr gut getan, meinen Fokus nicht nur auf Köln zu fokussieren, sondern auch was anderes zu sehen, andere Organisationskulturen auch zwangsläufig, andere Menschen, andere Denkweisen kennenzulernen, andere Prozesse und Strukturen. Und das ist natürlich schon, glaube ich, wichtig, in einer kommunalen Ebene, wie es die Feuerwehr, wie es ja jede Feuerwehr ist, mal in Relation zu setzen zu einer Organisation, die bundesweit operiert. Also was lange Wege bedeuten, ist, wenn man von Sonthofen nach Glücksburg bei Flensburg operieren muss, natürlich was ganz anderes, als wenn man von Nippes nach Rodenkirchen operieren muss. Und das sind Dimensionen, auch was Entscheidungs- und Managementprozesse angeht, da habe ich in der Zeit unglaublich viel gelernt. Und was man natürlich auch nicht, was auch ganz wichtig ist, die Bundeswehr an sich ist eine operative Organisation. Wir sehen es gerade wieder, wie agil auch sich Sicherheitslagen ändern und wie die Bundeswehr darauf reagieren muss. Und eben in einem in einer Großorganisation von über 200.000 Menschen, da habe ich sehr, sehr viel gelernt, wie man oder wie sich die Bundeswehr aufstellt, solche Prozesse managt, was alles notwendig ist, um unglaublich arbeitsteilig, aber trotzdem gemeinsam zu einem Ergebnis zu kommen und das über riesige Distanzen. Und das ja übertragen für eine doch sehr große Feuerwehr wie Köln, da gibt es viele Anknüpfpunkte, da gibt es auch viele Erfahrungen, die ich gemacht habe, die ich hier gut einbringen kann. Und ich glaube, es lohnt immer, den Blick vom eigenen Schreibtisch groß zu machen, sich auf was anderes einzulassen, Erfahrung zu sammeln und mit den Erfahrungen auch zu wachsen.
Das, was ich sehr interessant fand, war tatsächlich der Punkt mit dem Schlüsselerlebnis, weil ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist, das man so hat, wenn man so in diese Blaulichtbranche will, aber ich hatte damals auch überlegt, Wirtschaftsinformatik zu studieren und dann habe ich schaue mir unfassbar gerne irgendwie Feuerwehrfahrzeuge zum Beispiel irgendwie aus den Vereinigten Staaten oder so an. Da gibt es ja auch so Videos, wie die rausfahren oder so. Ich fand das unfassbar faszinierend schon immer. Und dann stand meine Mutter dann überraschenderweise hinter mir und sagte, weißt du was, Luis, studier doch jetzt einfach Rettungsingenieurwesen. Also wer den ganzen Mutter, Tag ja. solche Videos schaut. Ja genau, und dann dachte ich mir, okay, dann mache ich das. Deshalb fand ich das sehr interessant, dass jeder für sich so ein Ereignis hat, worauf er das zurückführen würde. Weil ich würde mein Studium zum Rettungsingenieur auch genau auf diesen Moment zurückführen. Sonst wer weiß, wo ich heute wäre. Was mich jetzt natürlich oder wahrscheinlich alle interessiert, was macht man denn als Amtsleiter? Was ist so ein typischer Tag als Amtsleiter? Gibt es so einen typischen Tag oder ist der genauso abwechslungsreich wie der Einsatzdienst, nur eben auf eine andere Art und Weise? Also der eine oder andere wird es vielleicht nicht wissen, wir hatten schon mal einen Termin vereinbart, der musste dann allerdings leider kurzfristig abgesagt werden aufgrund des Ukraine-Konflikts. Und das sind ja schon so Ereignisse, da weiß man wahrscheinlich morgens ja gar nicht, genauso wie es ja im Einsatzdienst ist, morgens gar nicht, was ist um 16 Uhr.
Also ich glaube, den typischen Amtsleitertag, den gibt es nicht wirklich oder vielleicht nur ganz, ganz selten. Also was ich natürlich habe, ich habe natürlich eine Tagesplanung, ich habe unglaublich viele Termine und ich strukturiere mir meinen Tag, meine Woche natürlich sehr stark durch, um einfach effizient zu sein. Es gibt aber jeden Tag Unwägbarkeiten. Das kann sein, also bei der Flüchtlingssituation war es so, ich war mit meiner Familie unterwegs, Sonntagmittag. Um kurz nach 1 Uhr kam ein Anruf von der Oberbürgermeisterin, die sagte, wir haben eine Situation am Hauptbahnhof, wo mehrere hundert, es waren über 200 Geflüchtete erwartet werden und wir müssen Strukturen schaffen, um die Geflüchteten zu versorgen. Dann habe ich gesagt, kein Problem, machen wir. Feuerwehr ist zum Feuerlöschen da, wir machen das. Und so hat sich natürlich dann nicht bloß der Sonntag anders gestaltet, sondern auch mindestens die 6 Wochen danach. Warum? Es kamen Menschen tatsächlich am Hauptbahnhof an, junge Mütter mit Kindern, krank, seit 48, 72 Stunden unterwegs, sind vor Krieg, vor Gewalt geflohen, haben Köln als ihren Zielort ausgesucht und kommen am Hauptbahnhof an und wissen nicht weiter. Weder, wo kriegen sie Essen, Kleidung her, wo sollen sie schlafen. Die sind mit dem, was sie tragen können, aus ihrer Heimat geflohen und sind bei uns mit der Hoffnung angekommen, dass sich jemand sie aufnimmt, ihnen hilft, ihnen Sicherheit gibt und erstmal einen Rückzugsort gibt, um erstmal die Geschehnisse überhaupt mal sacken zu lassen. Und was ich persönlich erlebt habe, weil ich dann eben an dem Sonntag vor Ort war, eine junge Mutter mit 2 Kindern, ich würde sagen, ein einjähriges Kind auf dem Arm, eine 3-jährige Tochter an der Hand. Die Kinder waren krank, die waren richtig erkältet. Die Mutter war am Ende ihrer Kräfte. Und wir haben ihr die Kinder abgenommen, haben die ärztlich versorgt. Wir haben mit ATW-Notarzt die Kinder versorgt, haben der Mutter dann erstmal was zu essen und zu trinken gegeben und einen Platz, wo sie sich einmal erstmal hinsetzen konnte. Und da ist die ganze Last von dieser Familie abgefallen. Und wenn man sich dann noch vorstellt, wovor diese Menschen geflohen sind, Zerstörung, Gewalt, Angst und Tod. Und wenn man sich auch noch Gedanken macht, dass die Ehemänner, die Familienväter, nicht mehr ausreichend ausreisen durften, und in der Ukraine ihr Land verteidigen, dann glaube ich, wird einem so vollkommen klar, in welcher Dimension wir da sind. Und das ist aber genau auch das, was uns aber ja angetrieben hat, nicht bloß mich, sondern alle anderen, die jetzt da geholfen haben, die direkt konfrontiert wurden mit diesen Situationen, mit diesen persönlichen Schicksalen. Wir haben einfach die Ärmel hochgekrempelt und haben rund um die Uhr gearbeitet, damit wir den Menschen ihr Leid so ein bisschen lindern konnten. Also Sie sehen, ja, ich plane meinen Tag, aber ein Anruf oder eine Alarmierung verändert wieder alles.
Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, heißt es ja, ne?
Ja, richtig.
Schön, dass es also auch so ist. Und ja, dafür haben wir den Termin natürlich auch gerne verschoben, weil für so eine Lösung brauchte man einfach Zeit. Und die, da haben wir auch gesagt, das ist ja vollkommen verständlich, dass wir das dann so gemacht haben. Ist es ein Fulltime-Job, also 24/7? Ist man immer, Amtsleiter, ist man immer dabei? Kann man jederzeit rausgerufen werden? Wie läuft das so?
Also definitiv ist es ein 24/7-Job. Ich habe natürlich Mitarbeiter, Kollegen, ich habe auch einen Stellvertreter und wir arbeiten natürlich da wirklich Hand in Hand zusammen. Natürlich kann, ich bin auch nur ein Mensch, ich bin Familienvater, natürlich sitze ich nicht 24/7 in meinem Büro und warte, dass was passiert. Ich habe natürlich auch ein Privat- und Familienleben. Aber muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin immer erreichbar, wenn das Telefon klingelt, der Oberbeamte vom Alarmdienst oder der Lagedienst am Telefon ist oder die Oberbürgermeisterin oder die Stadtdirektorin und sagt, wir haben hier ein Problem, dann ist vollkommen klar und da gibt es auch überhaupt keine zwei Meinungen dazu. Ich lasse alles stehen und liegen und wir gucken, dass wir als Feuerwehr unseren Job machen. Und das weiß auch meine Familie. Und die weiß auch ganz genau, wenn in der Nacht um zwei das Telefon geht, dass ich dann im Einsatzfahrzeug sitze und hier nach Köln fahre.
Das rote Telefon von Papa, ja.
Ja, richtig. Sagen,
wenn das klingelt, ja. Dann vorbei mitspielen.
Ja. Ohne jetzt da schon so früh reingrätschen zu wollen, aber würden Sie sagen, dass das schon etwas ist, worüber man sich auf jeden Fall im Klaren sein sollte, auch bezüglich Familienplanung, also es ist ja auch so, dass Piloten immer sagen, ja am besten hat man irgendwie eine Stewardess, weil dann sind die Schichtmodelle aufeinander abgestimmt, man weiß, dass es weg ist und wenn die Frau keinen Job hat, sondern zu Hause wartet, dass er dann nach 3-4 Tagen wieder von der Langstrecke zurückkommt, dann belastet das auf Dauer irgendwie das Verhältnis. Würden Sie auch sagen, dass man sich auch schon in Bezug auf Familienplanung darüber im Klaren sein sollte, wenn man so eine Position anstrebt, so eine Spitzenposition, dass sich das massivst auch dann aufs Privatleben oder eben auf den Eisessen-Sonntag auswirken kann?
Also die Anmoderation war ja Auge auf bei der Partnerwahl, ja, so weit würde ich nicht gehen. Genau. Aber
ich hätte dann nochmal eine Frage zu deiner zweiten Hälfte.
Also weit kann man natürlich nicht gehen. Aber was man sich schon klar überlegen muss, wenn man eine herausgehobene Führungsaufgabe wahrnimmt, dass die Aufgabe, die wir hier übernimmt und die Verantwortung, die man hier übernimmt, dass sie nicht zu Bürozeiten funktioniert. Gewalt im Rettungsdienst, Eigenunfälle, Personen, Einsatzkräfte, die verletzt werden, das passiert einfach. Da kann man, das Risiko ist im Job dabei. Und ich glaube, da gehört es auch damit dazu, dass man als Amtsleiter Verantwortung übernimmt und da auch da ist und sich um die Dinge kümmert, damit es unter den Rahmenbedingungen, die wir haben, einfach auch funktioniert. Und das nicht bloß im Innenverhältnis, sondern eben auch nach außen. Wir sind die Notfallhilfe, die Gefahrenabwehrorganisation in Köln, die hier für die Sicherheit der Menschen sorgt. Und das ist nicht eine Sache, die man irgendwo an der Garderobe abgeben kann. Und ich glaube, ja, das muss man sich von Anfang an klar machen, dass das kein Job ist, sondern dass es wirklich eine Aufgabe ist, die man immer mit sich rumträgt. Und das ist noch nicht bloß bei mir auf meiner Ebene so. Ich sehe das auch bei meinen Mitarbeitern auf der Feuerwache. Wenn die dienstfrei haben und die merken, da ist irgendwo ein dickes Ding am Laufen und die werden gebraucht, dann lassen sie genauso alle stehen und liegen und kommen. Oder die Ereignisse jetzt im Ahrtal oder in Nordrhein-Westfalen letztes Jahr, wo wir von jetzt auf gleich erstmal eigene Betroffenheit hatten durch den Starkregen hier in Köln. Mit mehreren tausend Einsätzen in kurzer Zeit und dann sofort einmal kurz durchschnaufen und dann überörtliche Hilfe. Wir waren bei über 40 Orten, wo wir als Feuerwehr Köln unterstützt haben. Und da gibt es für mich gar keine Diskussion. Wir sind da, wenn wir gebraucht werden, wir kümmern uns. Und genauso wichtig ist es aber auch, rechtzeitig auch zu sagen, wo unsere Grenzen sind. Und das ist, glaube ich, was der Feuerwehrmann an sich nicht so ganz gut kann, zu sagen, geht nicht oder gibt's nicht. Das tun wir in der Regel auch nicht, aber man muss natürlich auch gucken, es gibt irgendwo den Punkt, wo wir rechtzeitig für Auslösung sorgen müssen, wo wir für Reserven sorgen müssen. Und das sind eben so Dinge, die bei mir auf meiner Ebene natürlich eine ganz große Rolle spielen. Wo sind wir leistungsfähig, wo müssen wir uns weiterentwickeln, wo müssen wir Reserven schaffen? Und das sind eben Dinge, die nicht bloß im Einsatz funktionieren müssen, sondern vor allem auch in der sogenannten kalten Lage, also in der Sache, wo wir mal keine Einsätze haben, die uns in jeder Phase fordern, sondern wir ein bisschen Luft haben zu planen.
Wie sehr ist man als Amtsleiter noch Feuerwehrmann? Also es juckt wahrscheinlich doch schon nochmal in den Fingern, wenn da so ein Löschzug rausgeht, da an dich einfach mit draufzuspringen, oder hat sich das doch... Ist das verflogen?
Nein, überhaupt nicht.
Gar nicht.
Nein. Also natürlich ist es so, dass mein Alltag jetzt nicht mehr durch den Einsatz im Löschzug geprägt ist. Aber ich bin ganz ehrlich, wenn ich eine Alarmierung mitbekomme mit einem außergewöhnlichen Stichwort, dann gehe ich in die Leitstelle, will wissen, was passiert da, ich will wissen, wie funktioniert der Einsatz. Ich möchte auch im Geschehen sein. Und es gibt natürlich auch Einsatzereignisse, wo ich rausfahre. Das sind dann außergewöhnliche Stichworte oder Alarmstufenerhöhungen in eine Dimension, die uns als Kölner Feuerwehr auch sehr fordern. Und dann bin ich vor Ort. Dann schaue ich mir das vor Ort an, unterstütze in der Regel die Einsatzleitung. Und wenn es wirklich irgendwo kritisch wird, übernehme ich sie auch. Aber das mache ich natürlich ganz im engen Austausch mit den Führungskräften vor Ort. Oder was uns natürlich auch sehr stark fordert, sind natürlich komplexe Aufgaben, weil wenn wir uns die aktuelle Corona-Krise uns angucken, dann ist ja das eine Situation, die hätten wir ja 2020 niemals überblicken können, welche Facetten, welche Auswirkungen und was das für uns als Feuerwehr oder als Stadt überhaupt für Anforderungen stellt. Und das sind natürlich so Sachen, da werde ich natürlich auch in dieser operativen Einsatzorganisation natürlich tätig und bin da auch gefordert und bin dann nicht bloß, nicht bloß der Amtsleiter, der quasi die Rahmenbedingungen schafft, sondern aktiv im Geschehen drin. Und ich erzähle das nur deswegen, weil natürlich juckt mich das, wenn der Löschzug rausfährt. Wenn ich am Funk dann höre, Alarmstufe 2Y, Feuer mit Menschenrettung, dann bin ich natürlich auch dabei. Aber wenn es dann natürlich zu komplexen Situationen kommt, Feuer 5, Feuer 3, Feuer 5, wo also wirklich auch große Einheiten der Feuerwehr gebunden sind dann auch, dann bin ich auch mitten im Einsatzdienst drin. Und das ist für mich aber auch eine Selbstverständlichkeit, weil ich bin Feuerwehrmann. Ich habe das von der Pike auf gelernt. Ich habe viel erlebt auch in meinem Feuerwehrleben. Ich habe auch viel Erfahrung und das möchte ich natürlich auch einbringen können.
Das finde ich tatsächlich immer wieder verwunderlich, wenn man irgendwie so Zusammenschnitte sieht auf YouTube, wo dann über irgendeinen Einsatz der Feuerwehr berichtet wird, glaube ich. Zuletzt kann ich mich an den Kölner Zoo erinnern, der ja auch nur mal in den Nachtstunden stattgefunden hat, der Einsatz. Und auf einmal steht dann da der Amtsleiter und erzählt was dazu, wo ich mir denke, krass, dass der jetzt hier gerade steht. Also das muss man ja natürlich dann auch im Hinterkopf haben irgendwie, dass sie ja wahrscheinlich jetzt nicht gerade Dienst hatten, sondern auch extra dorthin gefahren sind, um dann an Ort und Stelle zu sein. Was mich interessieren würde jetzt von den Entscheidungen, jetzt diesen operativ-taktischen Entscheidungen mal weg, sondern eher so zu den Entscheidungen eines Amtsleiters. Was sind so Entscheidungen, die man als Amtsleitung trifft? Also ich finde das noch so gar nicht greifbar. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel das vergleiche mit der Betriebswirtschaftslehre, da unterscheidet man ja diese drei Management-Ebenen, operativ, taktisch, strategisch. Sie würde ich jetzt als strategisch in die strategische Schiene einordnen. Ist das dann so, dass Sie managen wirklich, dass Sie sagen, okay, wir als Feuerwehr müssen effizienter werden, bitte digitalisiert bis in den nächsten 5 Jahren alle Prozesse, hier habt ihr das Budget, ciao. Oder sind Sie schon sehr kleinteilig in Ihren Entscheidungen, dass Sie sagen, okay, wir brauchen jetzt das und das und das?
Also ich bin natürlich verantwortlich gegenüber der Stadtgesellschaft, gegenüber der Politik und natürlich auch gegenüber der Obergemeister und Stadtdirektorin, dass die Gefahrenabwehrarchitektur in der Stadt funktioniert. Und ich benutze es bewusst so einen abstrakten Begriff, weil das ist es letztendlich auch, was meine Aufgabe ist. Ich muss organisatorische Strukturen schaffen, damit wir effizient sein können. Ich muss strategische Überlegungen anstellen, um zum Beispiel im Brandschutzbedarfsplan oder später natürlich, wir vielleicht das Beispiel, die Stadt Köln wälzt sich als Ballungsraum ja gerade auch um. Also das Thema Klimaanpassungsstrategie ist ja ein Thema, das in Köln, natürlich auch in anderen Großstädten natürlich ein Innovationstreiber und Veränderungstreiber ist, der sich ja auf unterschiedlichen Zeitebenen mit einer unterschiedlichen Dynamik ausprägt. Und ich möchte das mal an einem Beispiel festmachen. Der Mobilitätssektor verändert sich in Köln. Wir sehen überall Radwege. Wir haben immer wieder Straßensituationen, wo Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeugverkehr sich in direkter Konkurrenz befinden. Was bedeutet das für die Feuerwehr? Wir kommen mit unseren Großfahrzeugen an im Zug. Wir müssen schnell sein. Wir sind aber nicht mehr schnell, weil wir an verschiedenen Stellen einfach mit Situationen konfrontiert sind, die uns langsamer werden lassen. Nehmen wir es als gegeben hin und sagen, okay, dann sind wir einfach langsamer am Einsatzort, oder gehen wir aktiv vor und sagen, okay, wir müssen jetzt eine Strategie entwickeln, wie bewegen wir uns am effizientesten durch die Stadt? Und das ist genau meine Aufgabe, dass ich also mit den verschiedenen Einflussträgern, die die Situation beeinflussen, auf unsere Situation der Feuerwehr hinweise. Es gibt Spielräume, es gibt sie aber in manchen Teilen eben auch nicht. Also dass die Mobilitätstransformation hier in Köln stattfindet, das steht außer Frage. Das ist in vollem Gange, ist auch gut so in verschiedenen Bereichen. Also müssen wir einen anderen Weg finden. Und ein anderer Weg beispielsweise ist, dass wir auch zum Thema Digitalisierung ein Einsatzleitsystem eingeführt haben, das schnellste verfügbare Rettungsmittel in den Einsatz bringt. Das heißt nicht mehr, wie wir vorher unterwegs waren, starre Einsatz- und Ausrückebereiche. Und wenn irgendwo eine Adresse in einem Ausrückebereich ist, dann fährt immer der gleiche Löschzug hin. Bei uns ist es jetzt anders. Da ist ein sehr aufwendiger Algorithmus dahinter, der guckt, wie das schnellste verfügbare Einsatzmittel zum Einsatzort kommt. Und das arbeitet eben mit dynamischen Räumen, weil das sich natürlich tagesaktuell durch Verkehrssituation noch ändern kann. Das heißt, wir reagieren durch eine schnellste Fahrzeugstrategie auf die Situation, die wir vorfinden. Und das ist nur ein Beispiel. Das Ganze geht mit nachhaltigem Bauen weiter. Wir werden in Köln Stadtteile haben, die nachhaltig gebaut sind, also sprich mit nachwachsenden Rohstoffen. Was bedeutet das für die Feuerwehr? Wie müssen wir uns aufstellen? Im Kölner Süden hat die Rheinland-Raffinerie den Transformationsprozess auch eingeleitet, also von fossilen Energieträgern hin zu regenerativen Energieträgern, sprich Wasserstoff. Es wird ein europäisches Wasserstoffzentrum dort gebaut. Und die Frage für die Feuerwehr ist eben, wie gehen wir damit um? Drittes Beispiel, es wird hier werden Autos gebaut in Köln, es werden auch E-Autos gebaut, es werden Lager für Energiespeichersysteme gebaut. Was macht die Feuerwehr draus? Wie gehen wir damit um? Und das sind, sagen wir so, mittelbare, unmittelbare Auswirkungen einer Transformation, die sich hier in der Stadt schon in verschiedenen Bewegungen auf verschiedenen Zeitebenen einstellt, wo wir Lösungen finden müssen. Und das Gleiche ist aber auch, wie gehen wir denn mit Themen um, die uns ja jeden Tag beschäftigen, Nachwuchsmangel beispielsweise. Können wir neue Wege gehen? Also Nachwuchsmangel heißt, wir haben mit Demografie zu kämpfen, wir haben damit zu kämpfen, dass wir Menschen für unseren Job begeistern können, für den Dienst bei der Feuerwehr begeistern können. Und die Konkurrenzsituation im Arbeitssektor ist einfach riesig, und das merken wir als Feuerwehr auch. Also können wir neue Wege gehen? Können wir eine Personalstrategie entwickeln, die einerseits verlässlich Nachwuchs für uns rekrutieren lässt, Mitarbeiter behalten lässt, eine lebenslange Entwicklungsperspektive bildet, bis hin zu, dass wir auch neue Wege gehen, wie zum Beispiel die Stufenausbildung, wo also Schulabsolventen direkt die Feuerwehrausbildung machen können. Oder eben die Kombination von Notfallsanitäterausbildung und Feuerwehrgrundausbildung, um eben dann die Rekrutierungswege für uns zielgruppenorientierter zu gestalten, lebensphasenangepasstes, lebenslanges Modell, wenn man so will, Personalentwicklungsmodell anbietet, bis hin zu die Verzahnung von Ehrenamt, Hauptamt, das Ganze quasi in eine komplette Strategie zu packen. Und das, was ich jetzt als Beispiele genannt habe, lässt sich natürlich auch auf andere Themen aus, also Standortplanung beispielsweise, Fahrzeugplanung. Also quasi, wir sprechen ja hier nicht mehr, wir kaufen ein Fahrzeug und wenn das alte kaputt ist, kommt das neue dazu, sondern da geht es um Fähigkeitsmanagement. Das heißt, können wir Standards einsetzen? Wir beschaffen jetzt gerade Hilfeleistungs-Löschfahrzeuge im Paket. Das ist jetzt nicht die große Innovation insgesamt in der Feuerwehrwelt, weil viele andere Kommunen machen das schon längst. Was aber neu ist, dass wir FFBF auf dem gleichen Niveau ausstatten, eine effiziente Bewirtschaftung machen und dass wir eben diese Standards, die wir damit einführen, natürlich dann in Schulungskonzepte, in Online-Angeboten, in E-Learning-Module packen und somit quasi nicht bloß Standard, sondern den kompletten Prozess betrachten und den einführen. Und diese Prozessbetrachtung ist natürlich auch eine Sache, die der Amtsleiter natürlich ein Stück weit vorgeben muss. Gehen wir weiterhin objektzentriert vor und sagen, wir machen einen Schritt nach dem anderen, oder schaffen wir es wirklich, diese Veränderung hin zu Prozessen und sagen, wir kümmern uns um die Abläufe vom Start bis zum Zielpunkt, vom Problem bis zur Lösung und bekommen da auch eine Durchgängigkeit in unseren Themen hin. Also sie hat schon an anderer Stelle gesagt, Agilität ist natürlich das Thema. Wir müssen auf die Veränderungen, die auf uns von außen einprasseln, flexibel reagieren können. Aber wohl, und das ist wirklich auch ein ganz wichtiges Thema, mit den Ressourcen, die wir haben. Also ich glaube, das geht mir so, aber es wird meinen Amtsleiterkollegen in allen Kommunen so gehen. Wir werden nicht unendlich viel Personal rekrutieren können, um auskömmlich so viele Menschen in unserem System zu haben und alle Aufgaben gleichzeitig bewegen zu können. Es wird immer sein, dass wir ein Missverhältnis zwischen Menschen, die bei unserem System eine Aufgabe übernehmen und wirklich die Aufgabenfülle bei der Feuerwehr haben. Und das muss in Strukturen gepackt werden, das muss in Ziele gepackt werden, das muss in gemeinsame Abläufe gepackt werden. Und Sie sagten vorher strategische Ebene, ja, das muss in Normen gepackt werden, in normative Ebenen gepackt werden und vor allem eben auch in eine Richtung gepackt werden. Weil wenn man das nicht tut, dann passiert ja Folgendes, dass viele operative Aufgaben dann gleichwertig nebeneinander wahrgenommen werden und es führt irgendwann mal dazu, dass wir nicht mehr zum Ergebnis kommen, weil wir zu viel gleichzeitig machen. Das heißt, Fähigkeiten als Schwerpunkte begreifen, die Dinge vom Ende her denken, die Ressourcen zusammenzuführen, um dann eben gemeinsam, und ich hatte ja schon eingangs gesagt, das ist eine Teamleistung, um als Team in eine Richtung zu gehen, um damit auch die Ergebnisse zu liefern. Und ich habe jetzt viele Beispiele genannt, aber auch viel Abstraktes genannt. Genau das ist der Spagat auf der Amtsleiterebene mit den Entwicklungen, die in so einem Ballungsraum stattfinden, die richtigen Schwerpunkte zu setzen, das Ganze in Ziele zu überführen und die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit man die Ziele auch erreichen kann.
Das muss man, glaube ich, betonen. Das ist ja noch nicht mal die ganze Komplexität des ganzen Entscheidungsapparates, der hier so abläuft. Also ich komme aus einer 250.000 Einwohnerstadt und stelle mir das schon immer hochkomplex vor, wenn ich mir dann hier Köln angucke und das hier so höre, dann denke ich, wow, also wie will man das alles bewältigen? Aber man schafft es ja hoffentlich irgendwie.
Um da jetzt mal direkt anzuknüpfen, also Sie haben ja schon von so einem Spagat gesprochen. Wie schwierig ist da auch dann denn wahrscheinlich noch weitere Spagat, sich in irgendeiner Form auch nahbar zu machen für den mittleren Dienst oder für den gehobenen Dienst? Also das ist ja nun mal schon sehr abstrakt und das sind ja wahrscheinlich Fragestellungen, die den mittleren Dienst jetzt konkret nicht so rumtreiben. Also das neue Löschfahrzeug wahrscheinlich schon, aber jetzt sowas wie die Agilität, das betrifft ihn wahrscheinlich irgendwann mal, ob er das dann so wahrnimmt, dass das mal ganz oben getroffen wurde, diese Entscheidung. Und ich kann mich erinnern, als dieser Amtswechsel hier stattgefunden hat, da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, auch wenn das ein großer Vergleich ist, aber als wenn ein neuer US-Präsident gekommen ist. Also auf einmal war eine riesige Aufbruchsstimmung und alle haben nur noch darüber geredet, wie ist er denn und was macht er denn? Und irgendwie hatte ich auch den Eindruck, man wird dann mit mehr oder weniger der kaum zu leistenden Erwartung konfrontiert, jetzt jedes Problem, mit dem man sich vielleicht vorher konfrontiert gesehen hat, jetzt zu lösen. Und da schließt sich dann die Frage an, ist das überhaupt möglich? Ist das Ihre Aufgabe? Wie viel Dr. Miller kann man denn überhaupt sein in der Feuerwehr?
Also ich kann da nur sagen, was mein Antrieb ist oder meine Philosophie dahinter. Für mich ist Feuerwehr immer eine Teamleistung. Das heißt, natürlich gibt es irgendwo ein Gesicht dieser Organisation, die natürlich die Botschaften in Kameras überbringt, die ja auch in der Politik Rede und Antwort stehen muss, die natürlich auch zum Teil im Kreuzfeuer steht, wenn es um Kontroversen geht. Das bin ich und das mache ich auch und dafür stehe ich auch. Aber hinter mir stehen natürlich ganz, ganz viele tolle Menschen, die mir helfen, diese Organisation mit Leben zu füllen. Das heißt, alleine könnte ich das niemals. Und das ist auch immer mein Credo gewesen. Das ist meine Prägung. Ich versuche Menschen für die Themen, die mir wichtig sind, zu begeistern. Aber ich gehe aber nicht dogmatisch vor. Also es ist nicht so, Miller will und alle sollen das machen. So ist es ganz bestimmt nicht. Sondern was mir wichtig ist, ich habe eine Idee und die muss ich auch wälzen. Das ist vielleicht der Wissenschaftler in mir. Querdenken, kreativ sein, eine Idee entwickeln und dann spreche ich aber diese Idee mit vielen Menschen durch, mache mein Bild und versuche auch alle mitwirken zu lassen, die einen Beitrag leisten können dazu. Und das schafft aus meiner Sicht eine Nähe zu den Menschen, die ja die Wissensträger sind. Also ich habe mit Themen zu tun, wo ich im Endeffekt zwar große Entscheidungen treffen muss, aber nicht immer die Details kenne. Aber die Wissensträger, die Erfahrungsträger, die viel länger bei der Feuerwehr oder Feuerwehr Köln sind als ich, das sind ja die Wissensträger und die nehme ich mit. Ich versuche immer wieder die Themen so auch an die verschiedenen Mitarbeiter zu adressieren. Das mache ich natürlich nicht immer persönlich. Das ist klar, dass der Laden einfach zu groß. Aber ich versuche Projekte aufzusetzen. Ich versuche Beteiligungsformate zu machen. Manchmal haben wir die Zeit dazu, wirklich auch mehrere Runden der Beteiligung zu machen. Manchmal gelingt das nicht, weil wir einfach schnell entscheiden müssen. Aber letztendlich ist es eine Teamleistung, die ich auch versuche wirklich zu befördern. Deswegen die Frage, wie viel Miller steckt da drin, würde ich gar nicht so beantworten wollen, weil es geht letztendlich darum, dass mein Job ist, wie bringe ich alle anderen eigentlich dazu, sich um das Thema, um das Problem zu kümmern und vielleicht auch meine Ideen aufzugreifen oder zu sagen, nee, Herr Dr. Miller, das war jetzt völliger Kappes, es gibt eine viel bessere Lösung. Und dann sage ich, okay, dann lass uns drüber reden. Und es ist schon das ein oder andere Mal gewesen, dass also meine Lösung nicht die Lösung war und wir andere Lösungen gemacht haben. Aber ich glaube, das macht dieses Interdisziplinäre, dieses Arbeiten im Team, das macht es auch aus. Wir hatten zu meinem Dienstantritt natürlich eine schwierige Situation in der Feuerwehr Köln. Es ist so, dass viele Mitarbeitende über verschiedene Kanäle natürlich Veränderungsbedarfe artikuliert haben. Jetzt kann man sicherlich geteilter Meinung sein und muss wahrscheinlich auch geteilter Meinung sein, wie die Veränderungsbedarfe artikuliert wurden. Was aber, glaube ich, ganz wichtig ist, dass sie artikuliert wurden, weil die haben natürlich mir und vielen anderen auch die Möglichkeit gegeben, zu sagen, wo drängt denn der Schuh am meisten, wo drückt der Schuh am meisten und damit wir überhaupt uns um die Themen kümmern können. Und um jetzt versuchen mal zu zeigen, was nach wie vor heute passiert. Also wir haben natürlich viele Themen, die schnell zu entscheiden waren und schnell umzusetzen waren, die haben wir auch umgesetzt. Themen, die natürlich erstmal dazu führen, dass wir Rahmenbedingungen schaffen müssen, beispielsweise neues Dienstmodell. Das war natürlich 2019 ein Riesenthema. Herr Dr. Miller, wir brauchen einen 24-Stunden-Dienst. Und dann sind Ihre Probleme als Amtsleiter alle gelöst. Ja. Ich habe gesagt, ja, schön wär's. Was haben wir gemacht? Es gibt eine Arbeitsgruppe. Ich habe mich heute früh mit den Kolleginnen und Kollegen zusammengesetzt im engen Dialog. Da sind Vertreter aus der Feuerwache, aus der Direktion, aus dem Personalrat, aus ganz verschiedenen Bereichen dieser Feuerwehr. Die sitzen bei mir zusammen, mit mir zusammen. Wir diskutieren offen über Lösungsmöglichkeiten. Die sagen mir auch, Herr Dr. Miller, das ist super, wenn Sie da so einen Impuls setzen, aber die Lebensrealität sieht hier anders aus. Und dann weiß ich auf jeden Fall, okay, wir müssen gemeinsam vielleicht nochmal eine andere Option bewerten. Und dieser Dialog, der ist mir persönlich unglaublich wichtig. Und diese Arbeitsgruppe, die hat seit 2019 schon so viele tolle Impulse setzen können, dass wir jetzt wirklich so aus meiner Sicht auf der Zielgeraden sind für unser neues Dienstmodell, wo wir eben also ganz deutlich die Dienstorganisation auf den Prüfstand stellen. Vereinbarkeit Familie und Beruf, Privatleben und Beruf. Was bedeutet das, 24 Stunden im Feuerwehrdienst oder im Rettungsdienst zu sein. Ist es in einer Großstadt wie Köln überhaupt machbar? Wie viele Einsätze sind zumutbar? Wo ist die Grenze, wo ein Mitarbeiter zu Recht sagt, ich brauche eine Pause? Lässt sich das Ganze in eine Systematik packen? Und was kommt am Ende des Tages dann an Schichtlängen raus? Das sind hochspannende Dinge. Und da hat er auch von Anfang an gesagt, das ist für mich eins der großen fordernden Projekte auch für die Feuerwehr Köln. Aber wir gehen es an. Also wir haben vor 10 Jahren, hat einer meiner Vorgänger das aktuelle Dienstmodell eingeführt. Nach 10 Jahren stellen wir es auf den Prüfstand, steuern nach, entwickeln. Und das mache ich nicht alleine, das mache ich mit der Arbeitsgruppe. Wir haben externe Berater noch dazu geholt. Und ich sehe dann so ein Stück weit meine Rolle zu sagen, wir machen das, wir gehen das an. Wir schieben das nicht auf die Zukunft, wir machen es jetzt. Und zwar mit Schwerpunkt, andere Leute zu motivieren, die Aufgabe zu entwickeln, sich diese Aufgabe anzunehmen. Und Sie können sich ja vorstellen, wenn es um Dienstpläne geht, um Schichtpläne, da steht man auch im Fokus. Also da wird man mit vielfältigen Sichtweisen konfrontiert. Und das müssen die Mitarbeiter auch aushalten, dass eben so viele Meinungen zum Thema in der Organisation gibt. Aber dann eben auch zum Punkt zu kommen, zum Ergebnis zu kommen, externe Begleitung durch Arbeits- und Organisationswissenschaftler, die uns also quasi auch die Hilfestellung geben, ein gutes Dienstmodell, nachhaltiges Dienstmodell zu erstellen. Und letztendlich ist klar, ich muss entscheiden, die Personalräte entscheiden mit mir mit. Und letztendlich geht es dann auch darum, dass die, die es gut finden, natürlich das mittragen und die, die es nicht so gut finden, aber ihren Platz trotzdem haben und eben auch sagen können, an der Stelle hätte ich gerne noch Veränderungen und die auch zulassen zu können.
Also wir haben am 1.9. bei uns das Modell von 24 auf 12 runtergesetzt, aufgrund der erhöhten Einsatzzahlen und so weiter. Ich glaube, das einzige Problem dabei waren nicht unbedingt die 12 Stunden, sondern die Transparenz. Die Entscheidung mit zu verstehen als Mitarbeiter, warum machen die das jetzt mit uns? Ne? Wie sehen denn die Zahlen aus? Und das war, glaube ich, das einzige Problem. Deswegen finde ich das gut, dass sie da so viele mit einbinden, hoffentlich. Und man dann eben auch sagt, okay, ich kann es verstehen. Also das ist, glaube ich, das größte Ding, weil da kommen so viele Gerüchte auf und so viel Eigendynamik und dann bauscht sich das auf und irgendwann ist der da oben, wie man das so sagen kann, der Böse einfach nur. Ne? Der hat das so entschieden, fertig.
Genau, das ist das aber, was ich auch immer den Eindruck habe. Es wird dann so gesagt, ja, das hat der jetzt gemacht. So als wenn man morgens dann um 10 Uhr im Büro sitzt und sich denkt, ach, weißt du was, ich mache das jetzt, glaube ich, einfach mal so. Und alle sagen dann, alles klar, machen wir so. Also so ist es ja ganz klar jetzt nicht.
Nee, so ist es ganz klar nicht. Also ich spreche mit ganz vielen Menschen bei mir in der Organisation. Ich bin, gut, Corona hat es jetzt natürlich so ein Stück weit verhindert, aber ich war am Anfang sehr häufig auf den Feuerwachen, um einfach direkt mit den Menschen, die in dieser Organisation ihren Dienst leisten, einfach in Gespräche zu kommen. Ich möchte auch wissen, in welchen Lebenssituationen sind die Mitarbeitenden, was ist denen wichtig? Und genau das, was ich da im O-Ton erfahren habe, das fließt natürlich jetzt in das Dienstmodell auch mit ein. Weil, ich sage mal, ich bin Familienvater, viele auf den Feuerwachen sind Familienväter oder Mütter. Wir haben jetzt auch immer mehr Frauen, Gott sei Dank, bei der Feuerwehr. Das heißt, wie kriegt man das eigentlich als Person, als Vater, als Familienmitglied hin, den Spagat zwischen Kind ist krank, ich kann, hab zwar Dienst, aber wie kriege ich die Kinderbetreuung hin, bis hin zu, wenn auch Ehepartner mit berufstätig sind, wie kriegt man alles unter den Hut? Und ich glaube, das ist heute als moderner Arbeitgeber einfach auch wichtig, diese Dinge mit in die Entscheidung einfließen zu lassen. Flexibilität, wo Flexibilität möglich ist. Verbindlichkeit, wo Planbarkeit und Verbindlichkeit notwendig ist. Und mitgestalten und mitwirken im Arbeitsumfeld, aber auch in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten wollen. Das sind für mich so die Schlüsselelemente, die einfach auch helfen, dass wir als Feuerwehr Köln ein wirklich auch ein attraktives Arbeitsumfeld bieten können. Und das kann ich natürlich nicht, also das Bild, Amtsleiter sitzt im Büro und überlegt sich gerade was und denkt, das ist die Mega-Idee und drückt das durch. Was mache ich jetzt? Das findet nicht statt, also bei mir nicht.
Ja, Ihre Amtszeit begann ja, Sie haben schon gesagt, mit gewissen Herausforderungen. Und eine große Herausforderung, die sich bis heute noch trägt, ist Corona. Viele können es von euch wahrscheinlich nicht mehr hören, aber jetzt muss man einfach mal darüber reden. Wie lief es denn bei der Feuerwehr? Wie lief es bei Ihnen ab? Wie haben Sie das erlebt? Wann wurde es das erste Mal so richtig Thema für die Feuerwehr Köln? Weil wir sind ja jetzt auch nicht weit weg von Heinsberg, ne, wo ja das Ganze so in Deutschland zumindest seinen Ursprung nahm dann auch.
Also tatsächlich, als Feuerwehr Köln waren wir mit die Ersten in Köln, die betroffen waren. Also ich persönlich als Biochemiker hat man hier vielleicht einen Vorteil, weil es ja eine medizinische Lage so ein Stück weit ist. Habe im Dezember natürlich schon die Botschaften über die WHO gehört und auch gesehen und habe mir da schon so ein Bild gemacht, weil vielleicht mal ein Satz dazu. Es gab 2012 ungefähr schon mal so Szenarien, wo man überlegt hat, was wäre denn das Potenzial für eine weltweite Pandemie, und da wurde ein Szenario vom Coronavirus entwickelt, wo man sagt, also Coronaviren haben durch die Mutationsraten und durch die Veränderungsraten das Potenzial zur Pandemie aufzuwachsen. So, und deswegen waren wir natürlich, oder war ich und viele andere natürlich auch, hellhörig, als es aus China diese Meldung gab, hier ist ein Coronavirus außer Kontrolle geraten. Jetzt ist so, ich habe mich schon vor einigen Jahren mal damit beschäftigt über weltweite Mobilität. Es gab sehr gute Studien, die beim H1N1-Virus die globale Verbreitung modelliert haben, und das war klar, sollte das wirklich außer Kontrolle geraten, dann werden wir innerhalb von Tagen das Ganze in Europa haben. Es hat sich dann bewahrheitet, dass es zwar nicht Tage waren, aber die erste Meldung in Wuhan war Anfang Mitte Dezember, und wir hatten dann Ende Dezember, es waren dann doch, glaube ich, 2 Wochen, um dann den ersten Fall in Europa und in Deutschland zu haben. Aber dann natürlich hat sich die Dynamik so ausgeprägt, wie wir es, glaube ich, auch nicht erwartet hätten. Also dass dann im Kreis Heinsberg sich diese Hotspot-Situation entwickelt, und es war ja rund um den 15. Februar, um den Rosenmontag dort, diese Situation, dass dann wirklich Menschen aus Heinsberg dann in der Uniklinik in Köln waren und dann wenig später dann eben auch Feuerwehrleute mit betroffen waren. Das war eine Situation, die uns natürlich, ja, ich will nicht sagen überrascht hat, aber gefordert hat. Wir wussten ja über den Coronavirus noch überhaupt nichts. Ist es eine Grippe? Ist es mehr? Wie ansteckend ist das Ganze? Auf welches Szenario müssen wir uns einstellen? Das wussten wir alles gar nicht. Also haben wir das gemacht, was wir gehofft haben, was greift, nämlich wir haben ganz früh mit dem Gesundheitsamt zusammen isolierende Maßnahmen gemacht, und zwar wirklich großzügig. Also wir haben gesagt, wer war mit wem in Kontakt, und alle gehen jetzt nach Hause und halten sich bitte in Quarantäne. Da haben wir noch nicht über Indexketten oder sowas gesprochen, sondern wir haben gesagt, wir handeln jetzt und isolieren. Und es war zu dem Zeitpunkt tatsächlich so, dass die Feuerwache 5 dann erstmal platt war. Deswegen haben wir halt dann angefangen, Kompensationsmaßnahmen zu organisieren, um das aufzufangen. Und ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, ich war zu dem Zeitpunkt gar nicht im Dienst, weil ich war zu dem Zeitpunkt daheim, weil meine Frau kurz vor der Entbindung stand von unserem dritten Kind. Und damit hat mich Corona nicht bloß dienstlich beschäftigt. Natürlich habe ich den engen Kontakt mit meiner Dienststelle gehalten. Wir haben ja mehrfach in der Stunde telefoniert, wir haben Maßnahmen abgestimmt, wir haben ganz intensiv auch Brainstorming betrieben, was passiert, was könnte passieren, worauf müssen wir uns einstellen. Und anders als natürlich die eigene Betroffene, was passiert jetzt eigentlich mit Schwangerschaft, mit Entbindung, mit Kreißsaal, mit Krankenhaus, was kommt da alles auf uns zu? Und diese doppelte Belastung, die trägt eigentlich bis heute, weil wenn man uns jetzt die letzten 2 Jahre anguckt, dann waren wir immer wieder in vorsorglicher Quarantäne oder jetzt Anfang Januar in tatsächlicher Quarantäne, wir waren im Lockdown, wir haben immer wieder die Auswirkungen von Corona in der eigenen Familie sehr, sehr deutlich gespürt und natürlich die dienstliche Belastung. Und das ist so das Thema, das sich komplett durchzieht. Aber vielleicht nochmal zurück zu Februar 2020. Ich habe mir natürlich auch große Sorgen gemacht, was mit meinen Mitarbeitern ist, die infiziert waren. Wir wussten ja nicht, was kommt auf uns zu. Und ich habe mir da auch immer wieder die Informationen geben lassen, wie es den Menschen geht. Also die Wachvorsteher, die Wachabteilungsleiter sind natürlich viel näher dran an den Menschen, als ich das bin. Aber ich wollte wissen, wie geht's, wie ist die Situation dort. Und ich war immer dann relativ erleichtert, wenn ich gehört habe, okay, die haben zwar Erkältungssymptome, aber es ist nicht so, dass da wirklich der ein Krankenhausaufenthalt oder sowas notwendig wäre. Deswegen war ich da sehr erleichtert. Aber diese Situation hat sich nochmal verschärft im April 2020. Warum im April? Da haben uns nämlich die Bilder aus Bergamo erreicht, Norditalien. Menschen, die in der Klinik auf dem Gang ohne Therapie versterben. Wir haben dann Informationen bekommen aus Bergamo, die dann auch gesagt haben, pass bitte im Rettungsdienst auf. Das könnte ein Virusvektor sein, das könnte in die Klinikstruktur auch Viren einbringen. Pass da bitte auf. Wir haben uns die Köpfe zusammengesteckt und haben dann eine Idee entwickelt, wie wir in Köln damit umgehen. Da ist das medizinische Einsatzteam, das MET-Projekt entstanden, dass wir gesagt haben, wir nehmen jetzt Rettungsmittel aus dem Regelrettungsdienst raus, die versuchen, möglichst eng an die Patienten, Covid-Patienten ranzukommen, die zu versorgen, aber möglichst in der häuslichen Struktur zu helfen. Und haben das dann später aufgeweitet mit einer Telemetrie-Komponente. Also das heißt, wir haben Geräte beschafft, die in der Lage sind, die Daten, die am Patienten erzeugt oder erhoben werden, dann in die Leitstelle und zu einem Telearzt zu transportieren, sodass man dann eben einfach auch Masse machen kann. Weil wir waren mit den zwei Rettungsmitteln NRF und RTW irgendwann wirklich an der Kapazitätsgrenze. Und mit dieser Entscheidung, Telemetrie einzusetzen, waren wir plötzlich in der Lage, jeden RTW dort in diese Aufgabe MET reinzubringen. Und in der Summe, ich weiß nicht, es gibt viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, sei es die Kliniklandschaft, sei es ganz viele Faktoren. Aber Köln steht heute mit einer deutlich unterdurchschnittlichen Sterberate, was Corona angeht, da. Und vielleicht, also ich weiß es nicht, aber vielleicht hat unser Konzept MET dort einen Beitrag geleistet, dass es eben für die Menschen besser ausgegangen ist. Corona hat dann natürlich dazu geführt, dass Lieferketten zusammengebrochen sind. Wir mussten also direkt über Kontakte, die wir hatten, beim Hersteller in China Schutzkleidung beschaffen, über Lufttransport nach Köln bringen. Das sind also wirklich organisatorische Meisterleistungen, die da meine Mitarbeiter geleistet haben, die also immer wieder aufs Neue neue Türen aufgemacht haben. Und dann doch geschafft haben, dass wir also nicht bloß die Feuerwehr ausstatten, sondern ambulante Pflegedienste, alten Pflegeheime und zum Schluss auch Kliniken, weil überall der Engpass war.
Genau, muss ich ja vor Augen führen, die Feuerwehr Köln war natürlich wahrscheinlich nicht die einzigen, die jetzt unbedingt Masken haben wollten. Ne?
Eine kleine Anmerkung zu vorhin, weil Sie ja sagten, 2012 hat man schon mal ein Szenario angespielt, bevor es falsch in der Presse steht. Covid-19 gibt es erst seit 2019, aber den Stamm der Coronaviren, den gab es schon vor 2012. Da kennen wir, also das war ja schon mal groß da, bloß es gibt einige, die hören das und sagen dann, wie 2012 haben die sich schon mal über Coronavirus unterhalten, nur damit ihr das draußen mal wisst. Wo sind denn die Herausforderungen heute mit Corona? Ich bin gestern angereist hier. Die erste Bemerkung, die ich bekommen habe am Schalter, ist, Sie dürfen die Maske gerne jetzt hier absetzen. Was ist, wir jetzt hier gerade, man hört es ja wahrscheinlich auch so ein bisschen, wenn ich so am Mikrofon reibe, wir haben auch hier noch Masken auf bei der Feuerwehr. Und das wird wahrscheinlich noch so bleiben hier? Oder welche Herausforderungen hat man jetzt als Feuerwehr, als Amtsleiter insgesamt im Rettungsdienst, sowohl in der Feuerwehr?
Also tatsächlich, wir haben jetzt momentan die Phase, um den Eigenschutz sicherzustellen, sage ich jetzt mal. Weil warum ist es heute, also es war immer schon wichtig, den Eigenschutz nach vorne zu stellen, warum ist es heute wichtiger denn je? Weil wir gerade in einer Hochinzidenzphase sind, das heißt, wir haben so viele Infektionen, wie wenn man die letzten zwei Jahre anguckt, wie die ganzen Phasen vorher nicht. Gleichzeitig fallen aber, wie Sie schon richtig dargestellt haben, die Schutzmaßnahmen und diese Ambivalenz, die dort drin steckt, die ist natürlich entschieden worden. Und das ist natürlich klar, dass das, was entschieden wurde, auch soweit durch die Gesellschaft, durch uns natürlich auch mitgetragen wird, ist gar keine Frage. Aber andererseits heißt es ja auch, wie gehen wir mit so einer Situation um? Und wir hatten jetzt die letzten rund 6 Wochen eine sehr schwierige Phase bei uns in der Feuerwehr Köln, weil wir Corona-bedingt unglaublich hohe Ausfälle hatten. Es waren zwar glücklicherweise alles milde Krankheitsverläufe, aber wir hatten über 300 Einsatzkräfte, die Corona-bedingt nicht im Einsatz waren. Und das sind, wenn man denkt, dass es rund 1000 Einsatzkräfte in der Berufsfeuerwehr sind, 300, 30% ungefähr, dann ist es schon eine Sache, die uns sehr, sehr gefordert hat. Und aus der Lehre heraus setzen wir also große Schwerpunkte, uns selbst zu schützen. Das heißt, im Innendienst, darum sitzen wir hier mit Maske, gibt es die Maske. Es gibt auch ein eigenes Kontaktmanagement. Das heißt, sobald bei uns bekannt wird, dass ein Mitarbeiter erkrankt ist, wird der Dienst befreit. Da reden wir noch nicht über angeordnete Quarantäne oder Isolierung, sondern er wird dienstbefreit. Das heißt, im dienstlichen Kontext gibt es keine Kontakte mehr. Und er bleibt so lang oder die Person bleibt so lang zu Hause, bis wirklich eine Freitestung erfolgt ist. Und wenn man den Maßstab ansetzt, dann passt es natürlich nicht zu dem, was wir gerade in der Stadt zu sehen. Aber es ist natürlich wichtig, dass wir sagen, wir müssen unseren Job ja wirklich machen können. Das heißt, wir müssen uns schützen, wir müssen die Patientinnen und Patienten schützen, wir müssen den Kontakt in die Kliniken reinschützen, also wir müssen den kompletten Prozess, den wir zur Verantwortung haben, angucken. Und da gilt es eben auf jeden Fall drum, die Eigenresilienz an erster Stelle zu stehen. Und deswegen halten wir im Innenverhältnis an ganz hohen Hygienestandards fest, an Masken fest, an Kontaktbeschränkungen im Dienst. Also wir haben immer noch Kleingruppen, die auf der Feuerwache zusammen sind, nicht mehr die großen ganzen Wachabteilungsverbünde, um eben, falls irgendwo ein Infektionsfall ist, den möglichst schnell zu begrenzen und zu isolieren.
Wenn das außenrum alles zusammenfällt, das ist jetzt ganz übertrieben dargestellt, aber
ist schließlich eine kritische Infrastruktur, das darf man nicht vergessen. Um das Thema dann so langsam zu schließen, was ich mir jetzt so dachte, auch weil Sie erzählt haben, wie intensiv das alles Sie auch natürlich dann privat belastet, tritt da nicht irgendwo mal so eine absolute Ermüdungsphase ein, wo man sich irgendwie denkt, ach Amtsleitung, ich hätte jetzt gerne einfach mal Pause. Also es ist ja so eine Katastrophe in Anführungsstrichen, jagt ja die nächste. Also dann Corona gerade so am Auslaufen in Anführungsstrichen, dann hat man den Ukraine-Krieg, dann geht es direkt weiter, dass sie irgendwie sagen, puh, hätte ich es mal lieber gelassen oder sehen sie jede Herausforderung oder alles, was kommt als neue Herausforderung, sagen sie, gut, das packen wir an.
Also es ist tatsächlich immer wieder aufs Neue als Herausforderung. Natürlich gibt es Phasen, wo ich auch diese Last auch ganz, ganz deutlich spüre. Also erstens mal, ich bin ja mit Leidenschaft Feuerwehrmann. Und das ist, glaube ich, das, wo ich mich auch immer wieder mobilisieren kann und so sagen kann, nee, wir gehen es jetzt an. Auch wenn der Akku vielleicht schon halb leer ist, aber wir gehen es jetzt einfach an. Also mein Akku wieder voll bekomme ich in meiner Familie. Das ist mein Rückzugsort. Da kann ich die Türen zumachen, da kann ich mit meinen Kindern abschalten. Die verlangen auch ihren Teil vom Papa. Das heißt, da ist gar keine Zeit, jetzt irgendwelche Probleme, die man im Dienst hatte, zu wälzen. Und die Zeit, wenn ich zu Hause bin bei meinen Kindern, die gehört auch meinen Kindern. Und das ist für mich die beste Möglichkeit zu regenerieren und abzuschalten. Da gehe ich auch gestärkt wieder in den Dienst. Aber was ich wirklich sagen muss, ist, bei Corona ist die Situation für uns ganz klar gewesen, das ist ein Thema des Bevölkerungsschutzes. Hier geht es um eine unbekannte Situation mit einem hohen Eskalationspotenzial. Wir sprechen da von komplexen Lagen, weil wir eben das Ende des Ereignisses nicht sehen können. Anders vielleicht wie bei einem Feuer. Bei einem Feuer gibt es einen Anfang. Es gibt eine Anfangsdynamik, eine Hochdynamik und ebbt dann irgendwann mal ab. Bei einer Pandemie, das ist eine selbstbefeuernde Situation. Das heißt, jeder Infektionsfall ist wieder ein Keim für den nächste und solche überlagerten Komplexitäten, die kennt man halt vielleicht noch beim Stromausfall oder bei anderen Sachen. Da kennt man das Ende nicht und das ist, glaube ich, die Herausforderung, sich immer wieder zu motivieren und zu sagen, okay, wir sehen das Ende nicht, wir wissen nicht genau, wie lange müssen wir noch durchhalten. Darum setzen wir bewusst immer wieder Entlastungsschnitte, wo wir auch Mannschaft durchtauschen, regenerieren, wieder Akku voll machen und dann wieder weiter. Und das mache ich persönlich so, das mache ich aber auch im Einsatz so, um dann eben auch wieder Reserven zu haben für alles, was kommt. Und das ist, glaube ich, auch so ein bestimmendes Merkmal. Wir wissen es ja nicht, was kommt. Jetzt haben wir gerade die Phase, Corona ist zwar von den Inzidenzen sehr, sehr hoch, von den operativen Maßnahmen eher moderat. Und jetzt kommt die Flüchtlingskrise. Wer hat im Januar noch damit gerechnet, dass wir im Kölner Hauptbahnhof eine hohe Anzahl von geflüchteten Menschen versorgen müssen? Das heißt, wir müssen uns auch klar sein, es kann jetzt auch der Funkspruch kommen oder die Alarmierung kommen, dass in Köln irgendwie ein Großschadensereignis sich anbahnt. Dann müssen wir auch wieder funktionieren. Das heißt, Phasen der Hochlast müssen auch immer wieder Phasen mit Regeneration in Einklang gehen. Und dann hat man auch wieder den Kopf frei und hat wieder Kraft fürs Nächste. Aber man muss es ganz bewusst machen. Und das hatte ich vorher mal angedeutet. Man muss auch seine Grenzen kennen und sagen, so stopp, jetzt brauche ich wieder eine Zeit, um zu regenerieren. Und das muss aber jeder von uns kennen, damit es dann auch wieder weitergeht.
Ich überlege gerade noch, ob ich die Frage noch stelle, aber ist das möglich? Also ist es möglich, so eine Ruhephase zu haben? Die Gesellschaft, die sagt ja jetzt, wir machen jetzt alle mal Pause. Also die Feuerwehr wird immer gefordert sein, so wie der Rettungsdienst eben auch, dass man da überhaupt eine Pause hat. Also manchmal, also kommt es jetzt bei uns oben vor, als wenn das gar nicht möglich ist, weil auf einem Ereignis folgt eben das nächste, wie gerade schon gesagt. Und nebenbei ist das Grundrauschen immer noch drin, was auch immer lauter wird in der Gesellschaft, also mehr Einsätze. Ich weiß nicht, wie das hier in Köln ist, so von den Einsatzzahlen im Rettungsdienst bzw. in der Feuerwehr. Ist es merklich, dass es mehr wird?
Ganz deutlich. Mhm. Also wenn man sich so die letzten Jahre anguckt, dann kann man so im Schnitt sagen, zwischen 3 bis 5,5% an Einsätzen jedes Jahr mehr. Das heißt, wenn man sich so 2010 bis, sagen wir, vor Corona 19 anguckt, dann sind es über 50% mehr Einsätze zur Basis 2010. Also nicht mal in einem Jahrzehnt hat sich die Einsatzzahl um die Hälfte erhöht. Und diese Wachstumsraten, die sind natürlich jetzt unter Corona eingebrochen. Das ist aber überall so gewesen. Die Ursachen für das Phänomen kennen wir noch nicht in Gänze. Aber wir sehen jetzt gerade heute in der Früh wieder, dass die Einsatzzahlen mit einer hohen Dynamik wieder auf das Niveau 2019 zusteuern und wahrscheinlich nochmal übertreffen werden. Das heißt, das ist eigentlich gleich wieder eine ganz große Herausforderung, die mich also jeden Tag umtreibt. Einerseits, wann funktioniert eine Feuerwehr denn? Die funktioniert, wenn genügend Menschen da sind, die nicht bloß auf der Funktion sitzen, sondern die sich gerade aktiv in der Regeneration befinden. Also wenn man es mit Management-Termini ausdrücken möchte, Personalausfallfaktor. Das heißt, für eine Funktion brauche ich 5 Mitarbeitende, um die Funktion sicherzustellen. Da ist natürlich einkalkuliert, dass es dienstfreies Personal gibt, das sich gerade in der Regeneration befindet. Das ist aber auch bei jeder Feuerwehr so. Nur, wenn ich das Personal nicht habe, um diese Ausfallfaktor 5 wirklich aktiv auch zu haben, dann kommt der einzelne Mitarbeiter natürlich immer weniger in die Regeneration und mehr in den Dienst. Und dieser Spielraum, das ist das, was ich gerade sehe, was immer weniger wird. Das hat natürlich mit den steigenden Einsatzzahlen zu tun, das hat aber auch mit den demografischen Entwicklungen zu tun. Das hat aber auch damit zu tun, dass Nachwuchs schwieriger gewonnen werden kann, für die Feuerwehr begeistert werden kann und dann eben relativ lange Ausbildungszeiten braucht, bis auf Funktionen gesetzt werden kann. Das hat mit dem neuen Berufsbild Notfallsanitäterin, Sanitäter zu tun. Das hat mit immer steigenden gesetzlichen Anforderungen zu tun. Das hat auch damit zu tun, dass immer mehr Zeit aufgewendet werden muss, um überhaupt einsatzfähig zu werden. Und das alles in der Summe führt natürlich dazu, dass dieser Spielraum, Menschen sind im Dienst, Menschen regenerieren sich, dass diese Reserven, dass die nahezu, ich will nicht sagen aufgebraucht sind, aber dass es immer schwieriger wird, diese Reserven zu haben. Und da ist aber für uns also wichtig, diese Reserven wieder aufzubauen. Das heißt, Leute zu generieren, Leute zu rekrutieren, die Stellenausstattung, die einfach genügend Ressourcen im System zu haben, damit wir genau das stemmen können, dass Leute sich wieder regenerieren können, um dann wieder fit für das Nächste zu sein. Und das gilt natürlich auf meiner Ebene genauso, deswegen habe ich einen Stellvertreter und ich habe natürlich auch Abteilungsleiter, die mir auch eine ganz große Last abnehmen, indem sie ganz viele ganz wichtige Aufgaben mit hoher Selbstständigkeit wahrnehmen. Und wie gesagt, das Team ist ja nicht bloß, dass ich in das Team was reingebe, sondern ich bekomme ja unglaublich viel auch zurück. Und egal, ob das auf der Feuerwache ist, ob es die Direktion ist oder auch bei mir, dieses Team lässt uns überhaupt erst handlungsfähig werden, trägt uns, unterstützt uns gegenseitig. Und ich glaube, das ist letztendlich die lange Antwort auf die Frage, wie kann man sich regenerieren, wie kann man sich fit halten für alles, was da kommt.
Jetzt haben Sie ja bisher sehr oft erwähnt, dass Sie sehr gerne auch Wissenschaftler sind oder dass Sie sehr der Wissenschaft zugetan sind. Und es gibt ja hier in Köln das Institut für Schutz und Rettung. Und es laufen ja hier aktuelle Forschungsprojekte an diesem Institut. Also wir haben ja jetzt schon, glaube ich, ausreichend festgestellt, dass Feuerwehr nicht nur Feuerlöschen ist, sondern dass da ganz viel mehr hintersteckt. Woran forscht denn die Feuerwehr oder wo gibt es diese Verknüpfung aus Wissenschaft und Feuerwehr? Was laufen aktuell so für Forschungsprojekte? Können Sie das einmal so kurz vorstellen, das ISR?
Ja, das Institut für Schutz und Rettung, kurz ISR, wurde 2020 gegründet. Und Motivation war dahinter, nicht bloß, weil ich natürlich einen hohen Anspruch an Wissenschaft und Feuerwehr als Synergie sehe, sondern wir haben natürlich auch ganz viele Themen, für die es momentan keine Lösungen gibt. Und das fängt natürlich zum Beispiel an, ein Forschungsprojekt, das wir letztes Jahr gestartet haben mit dem Fraunhofer-Institut zusammen. Das heißt, das Projekt heißt KIWIS, Kommunales Warn- und Informationssystem. Das KIWIS-System soll eine Lücke schließen, die wir heute haben. Also wir haben bei einer Großschadenslage Sirenen, auch in Köln fast 140 Sirenen, die wir aktivieren können, die wecken. Das heißt, hier ist ein Ereignis, bitte schalten Sie Radio, Medien ein, um mehr Informationen zu bekommen. Die Information, egal aber ob es MOVAS ist, also sprich NINA oder KATWAN, genauso wie die Sirene, die ist ja nur in der Lage, One-Way-Information zu geben. Das heißt, die Information wird angeboten und die muss konsumiert werden. Und ob die zielgruppenorientiert ist, ob derjenige oder diejenige das versteht, Stichwort kultureller Hintergrund, Stichwort Sprache, Stichwort Menschen mit Behinderung, ist ja noch die andere Sache. Und die Frage hat uns umgetrieben, wie schaffen wir es denn oder schaffen wir es aus Sicht eines Wissenschaftlers, ein System zu entwickeln, das in der Lage ist, zielgruppenorientiert Menschen mit Informationen zu versorgen, die benötigt werden. Also mal ein kurzes Beispiel. Wenn jemand immobil ist durch Behinderung oder es gibt eine Sprachbarriere, dann ist natürlich bei einem Stromausfall ganz wichtig, geht der Aufzug noch oder geht mein Medizingerät, das ich brauche, vielleicht eine Atemhilfe, funktioniert das noch? Und wenn nicht, wie bekomme ich jemanden hierher aktuell, der mir hilft, am Überleben, am Leben zu bleiben? Und das ist natürlich eine ganz andere Informationsbedarf und Kommunikationsbedarf, als für jemanden, der, ich sage jetzt mal, Sportler an einer deutschen Sporthochschule in Köln ist, der also sehr selbst hilfefähig ist an der Stelle. Die aktuellen Kommunikationskanäle bilden diese Diversität nicht ab. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, gibt es denn ein System oder können wir uns ein System entwickeln, das in der Lage ist, zumindest einen Teil dieses großen Spektrums abzubilden und ein Stück weit besser, zielgruppenorientierter, bedarfsgerechter zu kommunizieren, als wir es jetzt tun. Und am liebsten natürlich auch bidirektional. Also dass es auch denjenigen gibt, der auf Beatmungsgeräte angewiesen ist, der auf seine besondere Situation beim Stromausfall aufmerksam machen kann und eben auch sagen kann, mein Beatmungsgerät hat noch einen Akku von 8 Stunden. Also ich brauche innerhalb der nächsten 8 Stunden Hilfe, wohingehend der durchtrainierte Sportler natürlich sagt, okay, meine Reserven sind voll, 3 Tage ist kein Problem. Also da greifen wir an und greifen auch ein ganz aktuelles Thema auf, wofür es momentan keine Lösung gibt.
Interessant, auch so das Internet der Dinge kann ja auch so ein bisschen weiterhelfen, wenn die Geräte vielleicht einfach etwas vernetzter sind und Warnungen oder was auch immer ausgeben könnten, wäre jetzt so meine Idee, wo ich jetzt mal...
Ich muss sagen, ich finde allein schon, wenn man drüber spricht, kommen ja schon wieder so viele Ideen, die einem dann so reinschießen. Also Wissenschaft ist wirklich sehr spannend. Ich habe mich da ja auch im Rahmen von Masterarbeiten, haben wir jetzt auch schon durchgekaut, intensiv mit beschäftigt. Wie ist das denn, also ich weiß, dass Sie sich ja mit psychometrischen Einstellungstests auch auseinandersetzen und das ist etwas, was ich persönlich zum Beispiel auch wieder nur aus der bekannten Luftfahrt kenne. Und was ich festgestellt habe, ist, wenn man sich irgendwie so mit Piloten unterhält, das sagen ja auch immer die diese Tests machen, wir suchen so einen bestimmten Typen, diesen Piloten. Und wenn man dann so Piloten trifft, merkt man irgendwie, das sind auch irgendwie alles so die gleichen Typen. Also natürlich der eine ist größer, kleiner, aber so vom Humor und vom Auftreten und von der Mentalität, alles die gleichen Typen. Und da frage ich mich, gibt es auch so diesen Typus Feuerwehrmann, den man sucht, den haben wir schon eingangs ein bisschen besprochen, aber den man so in dieser Psychometrie sieht, okay, das ist ein klarer Feuerwehrmann.
Und auch Typus Feuerwehrfrau, muss man ja auch mal sagen.
Und natürlich Typus Feuerwehrfrau.
Also den Typus an sich im Bereich Feuerwehrrettungsdienst, den würde ich nicht sehen. Aber was natürlich gibt, ist so ein gemeinsamer Kern an Fähigkeiten und an persönlichen Ausprägungen, an Persönlichkeitsmerkmalen, die für die Feuerwehr ganz besonders wichtig sind. Das heißt, die Psychometrie geht natürlich davon aus, man hat ein Zielkompetenzprofil oder ein Zielprofil und guckt, wie weit matcht das Ganze. Das funktioniert bei Feuerwehr, glaube ich, nicht. Was aber schon ist, wenn man sich die Potenzialeinschätzung anguckt, wenn man sich die anguckt und sieht dann besonders hohe Ausschläge im Bereich der Teamfähigkeit, im Bereich hoher sozialer Kompetenz. Und dann eben guckt, ob das quasi, es ist ja so, da sollen ja auch nicht immer wieder ganz große, also hohe Werte erzeugt werden, sondern es soll ja so in einem überdurchschnittlichen Mittelmaß liegen. Weil zu viel Empathie oder zu viel Sozialkompetenz ist, glaube ich, bei einer Menschenrettung auch nicht hilfreich. Also das heißt, es gilt darum, dass manche Persönlichkeitsmerkmale zwar überdurchschnittlich ausgeprägt sind, aber noch in einem Range liegen, die für die Feuerwehr dienlich sind. Aber dann gibt es andere Bereiche, wo wir sagen, da legen wir weniger Wert drauf, weil wir sagen, wenn es um manuelle Fähigkeiten geht oder wenn es um bestimmte kognitive Fähigkeiten geht, das können wir auch im Laufe der Ausbildung entwickeln. Das ist nicht das Thema. Also das eine Profil, glaube ich, da bin ich auch überzeugt davon, wird es nicht geben. Aber wir gucken uns natürlich schon in die Ausprägungen an. Das ist aber jetzt der Part Rekrutierung. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weitergehen, wir entwickeln gerade ein System, um das auch in der Mitarbeiterentwicklung einzusetzen. Weil ich hatte ja schon anfangs gesagt, wir sind bunt, wir sind vielfältig, wir sind generalistisch unterwegs und deswegen sind wir natürlich auch vielfältig, was die Fähigkeiten angeht. Fähigkeiten heißt aber auch, dass man individuelle Förderung in irgendeiner Form anbieten sollte auch und das wollen wir auch. Deswegen sind wir gerade dabei, im Rahmen der Personalstrategie, Personalentwicklungskonzept, die Möglichkeit, eine Potenzialeinschätzung mit einzubeziehen, um eben dann auch Menschen gezielt zu fördern in ihrer persönlichen Entwicklung. Also einerseits Rekrutierung, wo Psychometrie eine Rolle spielt, aber eben dann auch in der Personalentwicklung. Das sind aber im Prinzip zwei verschiedene Zielkorridore, die wir damit verfolgen.
Aber das wird immer, gehe ich jetzt mal von aus, nur so ein Hilfsmittel bleiben. Also in der Luftfahrt ist es ja wirklich so, wenn man nicht matcht, dann ist man raus. Dann kann man so nett sein, wie man möchte, dann passt das nicht. Aber das wird lediglich dann als Hilfsmittel betrachtet, zusätzlich zum Gesamtpaket, das der Bewerber dann oder der Mitarbeiter abliefert.
Ja, definitiv. Also das soll uns helfen, eine Auswahlentscheidung zu treffen, aber es trifft keine Auswahlentscheidung. Das heißt, deswegen, also wir sind gerade noch in so einem Pilotversuch. Wir steuern jetzt gerade nach, aber unsere Erkenntnis ist, dass wir definitiv niemanden nur alleinig wegen dem Online-Test nicht mehr zulassen. Der Punkt, glaube ich, der bei der Feuerwehr immer schon wichtig war und auch aus meiner Sicht immer wichtig bleibt, ist der persönliche Kontakt. Das heißt, dass eine Auswahlkommission, dass da Menschen sind mit einem großen Erfahrungsschatz, mit einem Systemwissen der Feuerwehr Köln und sich dann im Dialog mit dem Bewerberin, mit dem Bewerber dann wirklich ein eigenes Bild macht. Und ich glaube, das ist eine Situation, die wir nur ergänzen können durch die Online-Tests oder durch die Psychogramme.
Das Schöne am Podcasting und auch an diesem ganzen Networking, was ich jetzt so in einem Jahr mitbekommen habe, ist, man kriegt super viel mit, man kommuniziert miteinander und man hört auch so, was in anderen Städten so abgeht. So habe ich ja gehört, dass hier elektrische Fahrzeuge kommen sollen. Und darüber unterhalten wir uns oben tatsächlich auch schon sehr oft, weil ich selbst fahre auch ein hybrides Auto, bin dann auch schon auf die Idee gekommen, warum macht man das nicht mit Rettungswagen? Ist aber man durch Wasserstoff nicht vielleicht sogar noch eine resilientere Alternative bezüglich auch vielleicht der Infrastruktur, aber auch der Möglichkeit?
Also das Umstellen der Mobilitätstechnologie für Einsatzfahrzeuge ist ein Riesenthema. Und da bin ich auch der Meinung, da sind noch viele Fragen offen, die also auch wieder Gegenstand Forschung und Entwicklung sein müssen auch. Die großen Märkte sind natürlich nicht die Einsatzfahrzeuge, sondern es ist die Individualmobilität. Deswegen sind wir da sicherlich eine Nische. Aber welche Technologie die beste ist, das kann ich heute nicht abschätzen. Wir versuchen, einen ersten Schritt in dieses Thema zu gehen, indem wir einen vollelektrischen Rettungswagen und ein vollelektrisches NEF beschaffen. Da kommen schon die ersten Probleme auf. Wie groß ist die Akkuleistung? Wie lange und wie mit welcher Reichweite kann ein RTW vollelektrifiziert fahren? Was passiert, wenn der Akku leer ist? Wie sieht die Ladeinfrastruktur aus? Und das sind genau die Fragen, die man auch im Sinne der Härtung der eigenen Prozesse, also sprich, wie funktioniert das unter Last, unter Einsatzlast, wie kann man das organisieren? Wir wissen es ehrlich gesagt noch nicht. Müssen wir jetzt, als Frage formuliert, müssen wir an jeder Notaufnahme jetzt eine Schnellladesäule packen, dass die 20 Minuten, wo der Patient in die Notaufnahme kommt, das Auto zu 40% geladen wird, weil wir dann sofort wieder auf Status 1 und weiter sind. Genauso wie...
Was technisch jetzt ja nicht so unmöglich wäre, oder? Da mal schnell einen Stecker ran und dann... Also man muss es nur bauen, ja, um das zu schaffen. Ne, es gibt ja die Schnellladesäulen, aber man muss auch die Geräte dafür schaffen, die das eben können.
Also die Technologie ist da, aber die Frage ist eben, reicht das aus? Ja, also reicht das organisatorisch aus, 30-40% zu laden? Mhm. Und ist er dann, also in wie viel Prozent der Fälle kommt es vor, dass der Akku wirklich grenzwertig geleert wird, weil wir einfach gar keine Zeit hatten zum Laden beispielsweise? Mhm. Das sind so, wie soll ich sagen, so organisatorische Themen, die natürlich unter den Rahmenbedingungen, die wir gerade technisch haben, möglich ist. Aber wenn man sich nochmal einen Schritt weiter geht, ich bin immer ein Freund davon, die Dinge vom Ende her zu denken. Was haben wir für Einsatzszenarien? Wofür brauchen wir Technologie? Und da sehen wir sehr schnell, dass Elektromobilität in der heutigen Form nicht die Antwort auf eine Frage ist, was tun wir bei Großschadensereignissen, die also die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr über einen längeren Zeitraum fordert. Was tun wir bei Stromausfall? Was tun wir wie im Ahrtal oder in der Erftstadt, wenn Infrastruktur gar nicht mehr zur Verfügung steht? In jeder Form. Unsere aktuellen Versorgungssysteme sind nicht ausgelegt, Infrastruktur zu kompensieren, auch E-Mobilität. Natürlich könnte man sich überlegen, wir kaufen uns irgendwo ein Lithium-Ionen-Speichersystem mobil, das wir an die Einsatzstelle stecken und dann alle Einsatzfahrzeuge andocken. Also denkbar ist vieles, aber bringt es uns wirklich der Lösung weiter? Und ich bin der Meinung, dass E-Mobilität eine Brückentechnologie ist. Das ist ein erster Step, aber nicht der letzte. Was der letzte Step sein kann, ist, man kann ja über Biofuels, Synthetic Fuels nachdenken, die nachhaltig produziert werden. Problem ist, die immer noch Emissionen freisetzen, was für eine Stadt in Köln und für andere Städte natürlich immer ein dauerhaftes Problem sein wird. Alternativen Wasserstoff könnte ein Thema sein. Da ist halt die Versorgungslogistik momentan das Thema. Es gibt Ansätze in Forschung und Entwicklung, wie quasi Matrixstoffe entwickelt werden, um Wasserstoff chemisch zu binden, um dann quasi den Wasserstoff handelbar zu machen, also in Gelform oder in anderen Speichersystemen.
Weil sonst wahnsinnig instabil, ne?
Ja, genau. Das heißt nicht umsonst Knallgas. Mhm. Also das sind die Themen. Da muss noch aus meiner Sicht viel Forschung und Entwicklung passieren, damit wir hier eine Einsatztauglichkeit haben. Und wie gesagt, mein Job und das ist auch das, was uns alle umtreibt, ist ja nicht bloß den Regeleinsatz anzugucken, sondern eben auch den Einsatz, der selten ist, der uns aber auch technologisch fordert. Und dafür braucht es eine Lösung. Und wenn man sich heute den Markt anguckt, es gibt gute Ansätze. Also mein Amtsleiterfahrzeug ist auch ein E-Fahrzeug. Ich fahre die Strecken innerhalb der Stadt, fahre ich komplett e-mobil, aber für lange Dienstreisen ist das nichts. Also das ist schon eine Erkenntnis, wo man einfach auch die Grenzen des aktuell Machbaren eben auch sieht. Für Einsatzfahrzeuge, es gibt natürlich von Herstellern Großfahrzeuge mit E-Mobilität, mit Hybridmobilität. Sicherlich ist es wichtig, damit Erfahrung zu sammeln. Aber die Frage ist eben, was passiert in einem 12, 24, 72 Stunden Zeitfenster? Schaffe ich es, Versorgungssicherheit herzustellen? Schaffe ich das unter völliger Versagen der normalen Infrastruktur, Versorgungssicherheit herzustellen? Und da braucht es noch sehr viel Forschung und Entwicklung. Wir wollen den ersten Schritt machen, Erfahrung sammeln, Handlungsfelder aufzeigen und dann eben auch mit dem Institut für Schutz und Rettung genau auch die Fragen versuchen, auch in eine Forschung und Entwicklungsprozesse einzuspleißen. Das ist das, was uns natürlich auch umtreibt, weil letztendlich die Klimaanpassungsstrategien, die Nachhaltigkeitsziele, die strategischen Rahmenbedingungen, die deuten alle in die Richtung, dass natürlich der Verbrenner in der heutigen Form keine Zukunft mehr hat. Die Frage ist, was machen wir stattdessen?
Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch so bei rauskommt, weil ich auch immer sage, also wir sind, also die Feuerwehr ist ja eine kritische Infrastruktur und da muss man dann eben mit so einem Unwetter rechnen. Oder alle RTWs wollen jetzt gleichzeitig laden oder alle rollen durch. Das ist ja nicht, dass man sagt, ja gut, dann, wenn es kalt ist und ich bin privat irgendwo, dann fahre ich einen Tag später oder so, wenn es wieder wärmer ist. Also das geht ja einfach nicht in so einer kritischen Infrastruktur. Deshalb bin ich auch gespannt, was das Institut für Schutz und Rettung dann noch entwickeln wird. Und wir haben also so viele Fragen hier noch stehen, wo wir schon so in die Tiefe gehen könnten. Wir könnten, glaube ich, nur eine Folge über dieses Institut für Schutz und Rettung machen. Aber wir müssen ja, weil wir ja auch aus dem Rettungsdienst kommen, noch mal ganz kurz über den Rettungsdienst sprechen. Und Sie haben jetzt auch schon sehr viel von Feuerwehr gesprochen, auch von den strategischen Entwicklungen. Und da stellt sich ja die Frage, wie viel Einfluss haben Sie denn überhaupt auf den Rettungsdienst? Ist das überhaupt in Anführungsstrichen Ihre Baustelle? oder würden Sie sagen, nee, das ist Zuständigkeit ärztliche Leitung? Und wie bewerten Sie auch jetzt dieses neue Berufsbild Notfallsanitäter, auch unter dem Kontext, dass Feuerwehrmänner ja jetzt hochqualifiziertes Fachpersonal sind? Das kann man nicht anders sagen. Die haben ja unter Umständen 3 vollwertige Berufsausbildungen. Kann man das überhaupt noch bezahlen? So mal als Ausblick. Und glauben Sie, dass man beide Berufe dann überhaupt noch in der Fülle denen gerecht werden kann? Also das sagen ja auch, glaube ich, so viele, mit denen man sich unterhält, die sagen, ich fahre heute Drehleiter, übermorgen sitze ich auf dem LF und übermorgen auf dem RTW. Das sind alles so viele komplexe Aufgabenbereiche, das kann ich eigentlich gar nicht mehr zu 120%, wie ich es eigentlich machen müsste, leisten.
Also Rettungsdienst ist bei mir ein ganz großes Thema, weil in meiner Verantwortung natürlich auch der komplette Rettungsdienst liegt. Genauso wie der Brandschutz und der Bevölkerungsschutz ist die Abteilung Rettungsdienst natürlich der Fachstrang, der den ganzen Rettungsdienst organisiert. Aber die strategischen Rahmenbedingungen, die Bedarfspläne, das ist natürlich eine Sache, wo wir, und das ist mir persönlich ganz wichtig, wirklich die Synergie zwischen Brandschutz, Rettungsdienst, also Gefahrenabwehr aus einer Hand, einfach auch ganz deutlich zeigen. Wir verstärken uns gegenseitig. Also für mich sind es 2 Seiten derselben Medaille. Es geht um Nothilfe, es geht um Patientenhilfe. Und ob wir das mit Schere, Spreizer und mit dem Strahler machen oder mit dem Defi und mit dem RTW, das ist für mich zweitrangig. Wir machen das und wir machen das für den Patienten bestmöglich. Wieder vom Ende her denken. Der ärztliche Leiter Rettungsdienst in Köln ist gleichzeitig auch Abteilungsleiter der Abteilung Rettungsdienst. Und ich arbeite mit ihm sehr, sehr gerne und sehr, sehr eng zusammen. Professor Lechleutner ist ja ein wirkliches Schwergewicht, was das Thema Rettungsdienst angeht. Er ist in vielerlei Hinsicht ein großer Innovationstreiber und auch ein Gestalter, was viele Themen angeht. Und es macht unglaublich Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Aber es ist natürlich auch gleichzeitig so, dass der Rettungsdienst nicht isoliert dasteht, sondern wirklich ein Teil dieser ganzen Organisation Feuerwehr Köln ist und natürlich auch, was die Hilfsorganisation angeht, diese Integration der Hilfsorganisation der Firma Falk in diese Gefahrenabwehrarchitektur natürlich auch ein sehr spannendes, sehr wichtiges, aber auch ein sehr kollegiales Thema hier in Köln ist. Also ich bin da sehr, sehr dankbar, dass wir da wirklich auf allen Ebenen sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Das soll jetzt, muss man zeigen, organisatorisch ist es an sich schon eine komplexe Sache. Im Rettungsdienst, wenn man jetzt in die Fachprozesse reingeht, dann haben wir natürlich gerade diese Transformation durchzuführen, ein neues Berufsbild Notfallsanitäter und Sanitäter einzuführen. Wir arbeiten wie andere Kommunen und Rettungsdienste natürlich auch mit Hochdruck dran, die Ausbildung, die Qualifikation der Menschen zu bewerkstelligen, um letztendlich dann zum Stichtag 31.12.2026 dann genügend qualifiziertes Personal zu haben, was eine unglaubliche große Herausforderung ist, das möchte ich sagen. Aber das ist, glaube ich, für alle eine große Herausforderung. Was bedeutet das aber jetzt ganz konkret für die Feuerwehr? Erstens mal würde ich sagen, wir sind mit dem alten Berufsbild Rettungsassistent, Assistentin, haben wir ein sehr hohes Qualifizierungsniveau erreicht in der Feuerwehr Köln. Und ich glaube auch, dass das ein absolut richtiger Schritt war, dieses Berufsbild weiterzuentwickeln. Die Ausbildung Notfallsanitäterin, Sanitäter ist kompetenzorientiert. Das heißt, da werden neue Lernformen angewandt. Es ist in einem Ausbildungskonzept eingebunden, das ich wirklich für zukunftsfähig halte. Und ich bin viel in Kontakt auch mit den Auszubildenden. Ich finde das, was dort auf die Beine gestellt wird und die Kompetenzen, die dort entwickelt werden, wirklich richtig gut, auf einem richtig hohen Niveau und auch wirklich zukunftsfähig. Im Brandschutz haben wir da, glaube ich, die eine oder andere Transformation noch vor uns, also deutlich stärker in kompetenzorientierte Lernfelder einzusteigen. Und ich glaube, da kann man nur profitieren, wenn man guckt, wie die Notfallsanitäter das machen. Ist, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ist es möglich, auf beiden Seiten der Medaille gleich gut zu sein? Und ich würde die Frage lieber andersrum stellen. Was ist eigentlich der Kernauftrag? Der Kernauftrag ist ja, Menschen zu helfen, ihnen in der Not die Hilfe zu geben, die sie brauchen. Das heißt, für mich ist Rettungsdienst und Feuerwehr eigentlich eine Synergie. Und deswegen ist für mich eigentlich auch die Grundausbildung Notfallsanitäter und Brandmeister bzw. Brandmeisterin als Sockel, auf den sich alles andere aufbaut. Zu handeln, glaube ich, ist es, weil der Notfallsanitäter, die Notfallsanitäterin ja Flexibilität gibt. Das heißt, es gibt eine Basisqualifikation, die jeder Notfallsanitäter geben oder erfüllen muss. Es gibt aber auch erweiterte Kompetenzen. Und die sind aber individuell. Wer es kann, kann es anwenden. Wer es nicht kann, darf es eben auch nicht anwenden. Und ich glaube, diese Sichtweise auf die Dinge gibt uns zumindest nochmal Spielraum, diesen Generalisten aus Brandschutz und Rettungsdienst auch aktiv auszubilden. Ich gebe Ihnen aber so viel Recht, wir müssen, glaube ich, schon in der Rekrutierungsphase darauf hinwirken, dass es eben in diese, Entschuldigung, das ist ein Anruf, aber wir müssen natürlich schon in der Rekrutierungsphase darauf hinwirken, dass wir auf beide Schienen bauen. Das, was Sie gesagt haben, Feuerwehrmann hat heute mehrere Ausbildungen, ja, das ist so, das muss man auch wertschätzen, das muss man auch in dem Personalentwicklungskonzept, in ja, Geld ist nicht alles, aber auch in Besoldung widerspiegeln. Wir sind gerade dabei, das KGST-Gutachten bei uns umzusetzen, wo wir eben genau diese ganzen Prüfsteine für uns bewerten. Das wird gemacht. Andererseits ist aber so, was ist eigentlich überhaupt noch leistbar? Wo kann man eigentlich sein Wissen aktiv halten? Und da muss man eben, glaube ich, sehen, dass es natürlich irgendwann nach einer gewissen Zeit zu einer Spezialisierung kommt. Das wird sicherlich in den nächsten Jahren bei allen großen Feuerwehren ein Thema sein. Spezialisierung, entweder in Spezialaufgaben, Höhenretter, Taucher, Bootsführer. Oder andererseits eben auch Intensivtransport oder jetzt in Köln auch Luftrettung, also Hemmscrew-Member und so weiter. Das, glaube ich, wird kommen oder ist im Prinzip schon in der Weiterentwicklung. Aber ich glaube trotzdem, dass es ganz wichtig ist, dass die Fähigkeiten, die wir haben, darauf ausgelegt sind, dem Patienten, der Patientin das Bestmöglichste an Hilfe zu geben, das wir leisten können. Und deswegen ist Feuerwehr und Brandschutz für mich eine Synergie.
Ich finde das auch wirklich toll, mit der Feuerwehr mal zusammen auszubilden. Einfach nicht alles, alle Handgriffe zu kennen, aber zu wissen, wie es funktioniert, gerade logistisch. Ne? Wenn wir zusammenarbeiten an einem Einsatzort, da möchte ich schon mal wissen, wo sollte ich am besten stehen, damit ich der Feuerwehr nicht im Weg stehe oder auch umgekehrt. Ja, die Polizei schafft das ja auch gerne mal.
Genau.
Eigentlich immer im Weg zu stehen. Den Witz reißen wir eigentlich schon immer.
Als Frage hatten wir jetzt hier eigentlich noch stehen, würden Sie den Weg genauso wieder gehen? Ich würde einfach mal das Ganze beantworten mit Ja. Also wer aufmerksam zugehört hat, der wird, glaube ich, ganz klar sagen, der Herr Dr. Miller, der brennt für diesen Beruf. Ich glaube, bei ihm kann man auch wirklich sagen, es ist kein Job, es ist eine Berufung. Und trotzdem mit so einer leicht augenzwinkernden Frage möchten wir uns dann verabschieden. Und zwar gerne auch in hinsichtlich Personalwerbung. Warum Feuerwehr Köln und nicht Feuerwehr Düsseldorf, Herr Miller?
Ja, Köln ist Köln. Und ich glaube, wer hier seinen Job macht, seine berufliche Heimat gefunden hat, der wird wissen, was er hier an der Feuerwehr und an Köln hat. Düsseldorf ist sicherlich auch eine gute Feuerwehr, aber Köln ist Köln.
Ja. Damit bedanken wir uns vielmal. Also wir haben ja gehört, wie viel der Herr Miller zu tun hat. Insofern vielen Dank, dass Sie überhaupt die Zeit für uns gefunden haben, ein zweites Mal. Und wir wünschen Ihnen alles Gute. Vielen Dank, Frau Hörle, dass Sie das alles in die Wege geleitet haben. Und euch da draußen wünschen wir einen schönen Tag, wo auch immer ihr gerade seid. Wir verabschieden uns und...
Und alles zu Feuerwehr Köln und so weiter bekommt ihr natürlich auch in unseren Shownotes nochmal, auch wo man sich bewerben kann und viele, viele andere Aktionen der Feuerwehr Köln packen wir euch verlinkt unten rein. Schaut einfach mal rein, klickt drauf und informiert euch, wenn ihr...
Vor allem der Instagram-Kanal ist sehr zu empfehlen.
Deswegen. Also viel Spaß und vielen, vielen Dank auch weiterhin in Ihrem Amt.
Ciao.
Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Splint.